Heute möchte ich ein bisschen über das Thema nachdenken mit euch. Wer bin ich? Erst erzähle ich etwas sehr Persönliches dazu, wer ich eben bin. Als ich nach meiner Scheidung aus Kanada zurückkam, da war ich als solches schon etwas verwundet. Und hatte dann weder eine Wohnung, noch eine Arbeit, noch Freunde. Blieb kurz bei meinen Eltern, um Arbeit zu suchen. Und dann habe ich eine ABM-Stelle bekommen. War direkt vor Weihnachten, da konnte ich gerade noch in allerletzter Minute eine Wohnung finden. Eine ganz kleine Zelle von 12 Quadratmeter oder sowas. Es war mit dünnen Wänden, es war sehr unangenehm. Und wie gesagt, ich kannte niemanden. Aber das Unangenehmste, das war die Arbeit selbst. Ich musste in einem Aktenarchiv Akten ordnen. Die Briefe und Schriftstücke wurden aufgehoben für, was war das, von 60er Jahren bis 20, 30 Jahre aufgehoben. Und dann musste ich aussortieren, was weggeworfen wurde und was behalten wurde, das wurde einfach irgendwie systematisch geordnet. Und dann brachte er eine Schreibmaschine 1993 oder 65 oder 63 gekauft für diesen jeden Preis, also einfach die Rechnung, und das konnte weg. Wenn es aber einen bestimmten Betrag hat, dann muss es vielleicht noch länger bleiben, war es ein Schriftstück des Direktors, wurde es auch aufgehoben, aber auch nicht von ihm alles. Und das war 20 Jahre Akten oder 10 oder 20 Jahre Akten. Ich saß allein in einem Zimmer da. Ich hatte einen recht merkwürdigen, weltfremden Chef. Und wir waren eine kleine Abteilung. In der Firma selbst war es sehr reaktionär und ich war ziemlich viel Freiheit gewöhnt. Ich war noch Studentin, ich war verheiratet, aber Studentin noch gewesen. Und musste also meinen Jeans und meinem T-Shirt oder Sweatshirt in normale Kleidung, und es war so konservativ und überhaupt von Kanada nach Deutschland eine Änderung, von meinem ganzen Leben eine Änderung. Ich war kreuzunglücklich. Das heißt, ich war mehr als unglücklich, ich glitt ab in eine Depression. Wenn ich abends von der Arbeit, ich habe irgendwann eine andere Wohnung gefunden, aber die Arbeit für dieses ein Jahr, die musste ich ja machen. Ich weiter Arbeit gesucht und keine bekommen. Die Leute sagen, es schaut so traurig aus und sie waren so lang weg. Ich habe keine mehr bekommen. Und dann wurde die ABM-Stelle nochmal verlängert. Warum ich so seltsame Sachen von mir erzähle? Ja, damals, wenn ich aus diesem Büro rausging, wo ich wirklich unglücklich war, den Bus gewartet habe, dann fing ich an, wieder ein bisschen mehr ich selbst zu sein, mich nicht mehr so gestört gefühlt. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, wenn ich mit meinem Ex-Mann zurückgekommen wäre und dem Stiefsohn, dann wäre ich nach Hause gekommen in derselben Situation und hätte gelacht und ja, alles verrückt und irgendwie mit Lachen auch wieder abgetan. Aber so war das dann auf einmal mein Leben geworden. Ich hatte sonst nichts. Das fand ich recht schwierig. Und dann kam ich immer an der Bushaltestelle und das kam immer, ohne dass ich das gedacht habe, so meine Fragen in der Zeit. Wer bin ich? Ich konnte mich selbst nicht mehr wiedererkennen, weder so von außen her mein Benehmen, mein Verhalten an den Menschen gegenüber. Da habe ich mich immer mehr zurückgezogen und irgendwie auch an die Wand gedrückt gefühlt und ging nicht noch weiter zurück, leider. Aber in meinem Inneren hat sich auch sehr viel geändert. Die Gedanken, die ich gedacht habe, oder auch oft unwillkürliche Dinge, die mir durch den Geist gingen, oder Bilder, die kamen. Wer jemals eine Depression gehabt hat, der kann das vielleicht nachvollziehen. Und ich konnte damit, gut, ich ging in eine Psychoanalyse, eine Therapie, auch das ist vielleicht nochmal eine Belastung. Aber ich kannte mich nicht wiedererkennen. Ich war früher so und so und so. Auf einmal war ich das nicht mehr. Ich war ganz anders und kannte mich mit mir selbst nicht mehr aus, weder im Zwischenmenschlichen noch mit mir allein. Und das hat mir ziemliche Angst gemacht und viel Unsicherheit gebracht, weil ich mich nicht mehr auf mich verlassen konnte. Und dann habe ich eine Umschulung bekommen, war wieder mit jungen Menschen zusammen, konnte wieder lernen und dann fing alles an, bergauf zu gehen. Und dann kam eine andere Frage, nicht mehr dieses ewige, wer bin ich, was bin ich, also dieses totale, weiß es nicht, wer ich bin. Da kam die Frage auf, als es mir dann etwas besser ging, was ist der Sinn des Lebens? Ich hatte immer dieses Gefühl, ich lebe einfach nur noch, um zu arbeiten, ich lebe allein und werde allein alt werden, krank werden und sterben und die ganze Zukunftsaussicht schien mir nicht besonders schön und ich dachte immer, dass durch den Tod das ganze Leben absurd wird, keinen Sinn mehr hat und ich war wirklich damals auf einer Sinnsuche, auf einer vielen Dingen innerlich beschäftigt, die durch den Bruch in meinem Leben, den äußeren und den inneren Bruch bedingt wurden. Ja, dann kam, wie gesagt, Umschulung und dann kam Arbeiten, dann habe ich Thai kennengelernt. Mir geht es gut. Trotzdem denke ich, diese Person, die ich immer wieder gesucht habe, mein früheres Ich, habe ich nie wiedergefunden. Und ganz selten, dass ich mal irgendwie reagiere oder fühle oder spüre, oh, das kommt von ganz alt, von vor 20, 30 Jahren. Das ist wirklich, als hätte ich eine neue Person aufgebaut und die alte ist irgendwie diesen Bruch untergegangen. Ja, warum erzähle ich das? Zuerst einmal, weil diese Angst vom Tode und dieser Gedanke, dass durch den Tod das Leben sinnlos wäre. Von Buddha habe ich dann als allererstes Mal gelernt, wenn wir Angst vom Tod haben oder uns unser Leben sinnlos vorkommt, den Tod gerade zu bejahen, uns daran zu gewöhnen, dass wir sterben werden. Wir sollen diese Übung, unseren Leichnam zu sehen, den Mönchen zumindest, rät der Buddha, es täglich zu machen. Diese Übung, ich sehe einen Leichnam auf dem Leichenfeld und dann die verschiedenen Stadien der Verwesung und immer wieder sagen, so wie dieser Körper endet, so wird auch mein Leben enden. Da gibt es kein Entrinnen. Und je mehr ich mich nicht dagegen wehre, sondern annehme, dass ich sterben werde, umso mehr wird diese Angst zurückgehen und es wird einfach als Tatsache in meinem Leben, mein Geist hat sich daran gewöhnt und kann es zulassen. Und was ich auch durch den Buddha gelernt habe, ist einfach, dass dadurch, dass der Tod kommt, mein Leben jetzt nicht sinnlos wird, absurd wird, sondern im Gegenteil, dass mein Leben dadurch viel kostbarer wird, ist, dass ich überhaupt anfange zu schätzen, was ich jetzt lebe und nicht denke, oh je, ich muss sterben, also hat es doch keinen Sinn, dass ich überhaupt anfange, sondern, oh, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, ich kann sie genießen. Gestern habe ich einer Freundin erzählt, die nach Thai fragte, Thai im ganzen Winterretreat, ich war jetzt 2 Monate im Plum Village, sagt die ganze Zeit immer wieder und er bricht da irgendetwas und sagt, this is a happy moment. Jetzt, das hier ist ein wunderschöner, glücklicher Moment. Und wenn man so lebt, dann kann man sich an den Tod gewöhnen oder ihn zulassen und das Leben als kostbar empfinden. Aber diese Geschichte hätte ich nicht erzählt, wenn es nicht mir um die Fragestellung gegangen wäre. Wer bin ich? Beim Buddha gibt es kein Ich. Der Buddha sagt, es gibt kein Ich, kein Selbst, keine Sache, die eigenständig und unveränderlich als Ich oder Selbst benannt werden könnte. Das gibt es nicht. Und ich kann nur sagen, ja, dem stimme ich völlig überein. Und ich habe zumindest 2 Ich, oder seitdem ich eher B bin, denke ich auch manchmal, ich verändere mich ganz stark. Es ist aber wieder zurückgegangen, als ich nach Plum Village kam. Durch Stress, durch äußere Umstände verändert sich ein Mensch und Vorher habe ich wirklich so eine Entwicklung gesehen, habe mich immer für mein Ich gehalten. Jetzt bin ich da wirklich etwas vorsichtiger und würde voll und klar sagen, ja, es gibt keine unveränderliche Sache, was weiß ich was, in uns, etwas in uns, das man ein Ich nennen könnte. Es gibt sicherlich viele Menschen, die diese Erfahrung, die ich gemacht habe, eine schwere Depression, die wirklich 7-8 Jahre gedauert hat, bis sie wirklich ganz weg war, nicht erlebt haben. Aber deshalb habe ich heute Morgen diese Meditation mit euch gemacht. Dann habt ihr vielleicht eine kleine Veränderung erfahren von dem Moment, den 9 Monaten vor der Geburt bis dem Moment nach dem Tod. Und gesehen, was wir alle wissen, dass der Körper sich natürlich verändert und auch das Bewusstsein verändert sich, der Geist von dem Kind bis zum Erwachsenen. Ich rede heute nur solche, sage heute nur solche Sachen, die wir alle schon wissen, aber ich möchte sie einfach nochmal anders anschauen. Da ich sagt, bin ich dieses Kind? Und natürlich bin ich nicht dieses Kind. Aber bin ich nicht diese? Bin ich dasselbe oder nicht dasselbe? Natürlich bin ich nicht dasselbe. Ich bin kein Kind, ich bin ein Erwachsener. Oder die Greisin von 80, 90 Jahren. Aber bin ich wirklich ein anderer? Nein, ich bin dieselbe Person dann doch auch. Und dieses nicht dasselbe und nicht ein anderer, das ist sehr wichtig für uns. Denn wir sagen es nicht nur von der Person, sondern auch von unseren Eltern, wenn wir daran denken, wie wir gezeugt wurden, eine Eizelle, eine Samenzelle von Vater und Mutter, je eine Zelle, die dann zusammenschmelzen zu dem, was wir Ich nennen. Aber was da zusammenschmilzt, ist Vater und Mutter. Und wird Ich, kann ich jetzt sagen, bin ich Vater oder Mutter? Nein. Ist das nicht Vater, Mutter, ist das nur Ich? Nein. Weder derselbe noch ein anderer. Wir sind durch unsere Ahnen bedingt, ohne sie könnten wir nicht leben, denn auch die Großeltern haben sich ganz den Eltern gegeben in diesen beiden Zellen, die dann die Eltern jeweils Mutter und Vater gemacht haben. Und die Eltern, die Großeltern sind den Eltern und also, weil die Eltern in uns sind, auch in uns. Und da hätten wir eine erste kleine Antwort, wer bin ich? Ja, wir sagen manchmal im Plum Village, ich bin meine Ahnen. Ihre ganze lange Reihe der Ahnen. Aber wir sagen gleichzeitig auch, ich bin nicht begrenzt durch diese Ahnen. Ich bin zum Beispiel die Nahrung. Hätte ich ein paar Wochen nichts gegessen, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen und hätte ich auch gleichzeitig nichts getrunken, dann wäre ich tot. Ich bin meine Nahrung. Die Nahrung hat das Seltsame an sich, dass wir sie essen, da wird auch was ausgeschieden, aber sie wird wirklich zu uns. Sie ist, wenn ich jetzt in letzter Zeit etwas mehr gegessen habe, dann merke ich das an meinen Armen. Und dann ist also das Brot, der Kuchen, die was weiß ich, was, Tofu zu meinen Armen geworden. Ich könnte da auch fragen, wer ist das? Bin ich das oder ist das das Essen? Sie sind der Kartoffeln und Reis und was auch immer da. Und es gibt uns Lebensenergie. Es ist Lebensenergie und gibt uns wieder Lebensenergie. Ich bin ja nicht nur körperlich da, sondern eben meine geistige Aktivität des Schreibens, Redens, Lachens, all das könnte ich nicht tun, wenn ich nicht mich von anderem Leben ernähren würde. Wir brauchen natürlich die 4 Elemente, die Luft, die Sonne, die Luft, die Wärme, das Feuer, die Erde und das Wasser. Ohne die, schon ohne die Luft, das wissen wir, können wir nicht leben. Ohne Sonne können wir nicht existieren. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Aber wer bin ich, wenn ich keine Luft habe? Bin ich ziemlich bald tot. Ohne Licht ginge das auch bald so, wenn auch nicht ganz so schnell. Ohne Erde kann ich überhaupt nicht existieren und ohne Wasser auch nicht. Aber ohne andere Menschen kann ich auch nicht lange sein. Wenn ich das einfach sage, ich kann nicht ohne sein, das heißt, ich lebe, es sind Bedingungen für mein Leben. Ich lebe in der Beziehung, in dem Intersein mit diesen Elementen, mit der Natur, mit den Bäumen, mit den Flüssen. Ohne sie kann ich nicht leben. Und ohne Menschen kann ich auch nicht sein, nicht nur meine Ahnen, ohne die ich nicht existieren würde, sondern ich würde auch nicht existieren, hätte ich keine, zumindest nicht so, wie ich bin, aber wenn nur meine Eltern da wären, könnte ich auch nicht lange existieren. Ohne Schulkameraden, Freunde, Lehrer, später eben Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Mitarbeiter, Freunde, Lebenspartner, alle möglichen, aber auch die Ärzte, die Straßenbahnschaffner, ich weiß nicht, wie viele Leute wir brauchen, wenn die alle weg wären, dann sähe ich wie Kaspar Hauser im Wald und hätte nicht lange da. Also ich würde zumindest, die Bedingungen meines Lebens wären sehr, sehr anders. Ich wäre nicht dieser Mensch, der ich jetzt bin. Und dann haben wir geistige Nahrung, die wir auch brauchen, ohne die wir anders wären, mit der wir in derselben Beziehung leben, die uns bedingen. Was ich von Buddha gehört habe, ist in mich eingegangen, wurde Teil von mir. Es ist nicht da draußen irgendwo, sondern Teil von mir. Und auch die Gesellschaft. Ohne Gesellschaft könnte ich sehr wenig tun und auch nicht existieren. Wie gesagt, wie Kaspar Hauser. Aber nicht nur, dass ich andere Menschen brauche, sondern dass die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft mich prägt. Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es bestimmte Dinge gab. Und die Jungen heute, die haben noch dazu, das Fernsehen gab es auch schon in meiner Kindheit, aber die werden schon damit geboren, mit Fernsehen. Und jetzt haben sie noch iPod und iPhone und ich weiß nicht, Dinge, die ich gar nicht kenne. Wir haben alle Internet, wir haben die Massenmedien, die schnelle Verkehrsverbindungen, ICE-Züge, aber auch Flugzeuge, dass man mal schnell am Wochenende nach Istanbul zum Einkaufen fährt oder was auch immer, die Menschen nach Asien fahren zum Urlaub. All das konnten meine Eltern nicht und meine Großeltern erst recht nicht. Also meine Eltern als jung war, da gab es das nicht. Aber meinen Großeltern auch nicht. Und noch davor erst recht nicht. Man konnte es sich noch nicht mal vorstellen. Und diese Gesellschaft prägt uns, ob man jetzt groß wird oder im Nationalsozialismus oder im Kaiserreich. Das sind auch andere Menschen, psychisch sind es Menschen, die anders geprägt sind, anders erfahren haben als wir. Und auch die Demokratie, wenn man das alles wegnehmen würde, würden wir nicht existieren. Wir sind in einem Verhältnis von Geben und Nehmen mit unserer Gesellschaft. Durch unsere Arbeit geben wir und wir erhalten zurück. Wenn ich überhaupt einfach nur so mein Leben erzählen möchte, dann komme ich nicht weit, weil ich auf jeden Fall von etwas anderem erzählen möchte. Ich werde von meinen Eltern erzählen oder von meinen Freunden, von meinem Beruf, von meinen Reisen. Da habe ich ein anderes Land gesehen, eine andere Kultur, den Menschen begegnet. Wenn immer nur ich sage, dann kann ich zwar, James Joyce Ulysses hat nur den inneren Monolog beschrieben, trotzdem in seinem inneren Monolog kommt sehr viel vor, was er in der äußeren Welt gesehen hat. Ich kann nicht beschreiben, ohne irgendetwas zu beschreiben, außer, gut, ich kann meine Knochen und meine Gefühle eine Weile schreiben, aber es wird dann etwas langweilig. Was immer ich beschreibe nicht mein Leben, sondern unser Leben. Ich bin so verflochten mit allem, wie ein Ausschnitt von hier und da und all das, die Ahnen, die Gesellschaft, die Natur, der Wald, die anderen Länder, die anderen Menschen. Sie sind alle Teil von mir und Teil nennt es einfach, das sind die Nicht-Ich-Elemente meines Ichs. Und wenn ich einfach so im Auto sitze oder hier sitze und schaue und eigentlich gar nichts tue, dann nehme ich etwas anderes wahr. Aber dieses andere bleibt nicht draußen, weil ich es nur durch meine eigene Wahrnehmung, durch meine Augen, durch mein Sehen und durch meinen Geist, mein Bewusstsein, in das das Sehen eindringt, bewusst werde und dadurch Subjekt und Objekt der Wahrnehmung eins sind. Ich kann nicht sagen, das ist draußen, sondern ich sehe es und erfahre es in mir. Ja, also sagen, wer bin ich? Normalerweise sagen wir, ich bin dieser Körper und ich bin diese Gefühle oder dieser innere Monolog. Das können wir nicht lange aufrechthalten, wenn wir genauer hinschauen. Und vielleicht einiges von dem, was ich sage, hört sich entweder etwas wie Plattitüden an oder auch wie Spitzfindigkeiten. Aber wir leben in einem Zusammenhang und können nicht einfach sagen, ich bin dieser Körper oder diese Gefühle. Aber wenn man fragt, wer bin ich, wer, wo, und dann, wenn einmal gar nichts weiß, dann sage ich, ich, und zeige auf meinen Körper und denke dabei noch an das, was ich fühle und empfinde. Ja, und dann gibt es noch etwas, was uns nicht, was diese Begrenzung aufhebt, was uns mit anderen verbindet. Und das sind unsere Taten. Der Buddha sagt, du bist alter, jeder Mensch ist alter, Krankheit und Tod unterworfen und jeder Mensch muss alles aufgeben, was er liebt und alle Menschen, die er liebt und alles, was er wertschätzt. Aber unsere Taten überleben uns, sie sind der Grund, auf dem wir stehen. Wenn ich ein Kind zeuge, ist das eine Handlung, eine Tat. Und dieses Kind dann großzuziehen, das ist noch viel mehr, was ich von mir in diese Beziehung eingebe, was ich da gebe. Und nicht nur das Kind mich überlebt, sondern eben meine Tat, meine Handlung. Dass, wenn ich dem Kind Gutes tue und das Kind gut erziehe, dann wird es durchs Leben kommen, auch noch als erwachsener Mensch, wo man nie ganz weiß, was dieses Gute dann ist und manchmal sehr schwierig ist. Aber das Kind wird als erwachsener Mensch noch in diesem Sinne sehr viel behalten von der Geborgenheit und der Liebe. Und wenn es Schweres erfährt oder ich als Mutter eben es negativ behandle, dann wird es mit 50 noch unter traumatischen Störungen leiden. Was ich tue, auch wenn ich kurz danach sterbe, meine Handlungen leben weiter und haben eine Wirkung auf andere Menschen, die weit über diese begrenzte Handlung geht, die ich in diesem Moment ausübe. Das Thai sagt immer, der Buddha sagt immer, der Dalai Lama wird nach dem Tod in seiner Reinkarnation gesucht, in einer neuen Reinkarnation gesucht. Und dann finden sie irgendein Kind und sagen, das ist der neue Dalai Lama. Aber ich brauche nicht zu sterben. Ich bin jetzt schon, um wiedergeboren zu werden. Ich bin jetzt schon in meinen Schülern. Ich bin hier in den Mönchen und Nonnen, genauso wie in den Laienschülern. Laienschüler bringen mich in die Gefängnisse. Sperren ihn da nicht ein. Ich meine, sie gehen in Gefängnisse, um das Dharma zu lehren. Da ich sage gern, ich bin in den Gefängnissen, in den Krankenhäusern, in den Schulen. Ich bin in den Arztpraxen oder Psychotherapiepraxen. Ich bin bei den Sozialarbeitern. Ich bin überall da, wo seine Schüler ihn hinbringen. Das, was Thai uns gegeben hat, wird Teil von uns und unserem Leben und wir geben es weiter. Dass, wenn ich etwas tue, es nicht nur da bleibt mit der Effekt, mit der Person, der ich etwas tue, sondern auch weitergeführt wird, weil dieses Kind, dieser Mensch, mit dem ich handle, es auch wieder weiterbringt. Und so haben unsere Handlungen ganze Ketten von Reaktionen. Und das Leben von Buddha oder Jesus, das sind 2000 Jahre, dass sie auf die Menschen wirken, ihr Leben und ihr Vorbild und ihre Worte auf die Menschen wirken. Und wir in Plum Village sagen einfach, der Buddha lebt, das ist das Leben des Buddhas. Solange er wirkt, solange er etwas bewirkt in den Menschen, solange ist er lebendig. Oder das Leben Jesus dauert 2000 Jahre, über 2000 Jahre. Noch Adolf Hitler seiner, also nicht nur die Guten und die Großen, sondern die Taten von Adolf Hitler, sie haben auch noch ihre Wirkung und werden noch lange weiterwirken. Der Zweite Weltkrieg, der hat neue Fakten geschaffen für Deutschland, für Europa, für die Welt. Und diese Taten können manchmal, habe ich große Taten erwähnt, aber können auch kleine sein. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit etwas gelesen, ein Interview mit Wallraff, mit Günter Wallraff. Ich nehme an, die meisten kennen ihn, er ist ein Journalist, der gerne Missstände aufdeckt und dazu sich irgendwie inkognito dahin begibt, wo die Missstände sind, um herauszufinden, wie es dort ist. Und dann ging er in eine Bäckerei, das war, wurde ein Film, ich habe den Film oder ein Buch, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur dieses Interview gelesen, vielleicht habt ihr den Film, oder das, ich glaube es war ein Film, gesehen und ihr kennt es besser als ich. Er war in einer Bäckerei in der Eifel. Diese Bäckerei hat für Lidl gearbeitet. Und dadurch waren die Löhne, weil Lidl wenig zahlt, waren auch die Löhne gering. Und die sozialen Sicherheiten dort, oder die, es gab keinen Betriebsrat, das geht noch, oder geht vielleicht nicht mehr, aber es war schlimm, die Zustände dort waren schlimm. Ich habe das meist auch wieder vergessen, aber es hat mich entsetzt, dass das in Deutschland gab. Das Fließband war in einem solchen Arbeitstakt, dass zu schnell war und dann fiel irgendwas runter, geschah irgendwas, war irgendwas mit dem Fließband nicht in Ordnung, griffen die Leute mit bloßen Händen da rein und haben sich dann auch verletzt und ihr Leben in Gefahr gebracht, ihre Gesundheit und Versehrtheit. Und dann, das haben sie gemacht, weil sie nicht wagten, das Fließband abzustellen, dann wurden wenige Brötchen gebacken und dann bekamen sie Schwierigkeiten. Und wenn das mehr als einmal geschah, wurden sie auch entlassen. Und sie hatten auch für das Brot aus dem Ofen zu holen, keine Handschuhe, nichts, das war alles nur Zeitverschwendung. Und sie hatten sehr viele Verletzungen. Und als das dann aufkam, als der Film gedreht war und Wallraff dann sich zu erkennen gab, dann hat die Besitzerin oder die Besitzer gesagt, ja, was sollen wir tun? Lidl zahlt uns nicht mehr, dann können wir auch den Arbeitern nicht mehr abgeben. Und die sollen froh sein, dass sie hier in der Eifel überhaupt was zu tun haben, sind ja Arbeitslose, die dadurch überhaupt was bekommen. Natürlich kann man sagen, ja, das ist die Schuld von Bäcker, und man kann auch sagen, das ist die Schuld von Lidl. Die könnten wirklich bessere Verträge geben. Man kann auch sagen, warum muss ich nun unbedingt mein Brötchen bei Lidl kaufen? 10 Brötchen, ich glaube, es war spottbillig, 10 Brötchen für 1 Euro oder 1,50 Euro oder was, ich glaube, es war unter 1 Euro, aber höchstens unter 2 Euro. Also gar nicht zu vergleichen mit den Brötchen beim Bäcker. Und so eine banale kleine Sache wie ein Brötchen kaufen kann sehr große Wirkung haben. Und wenn wir einkaufen oder auch andere Handlungen begehen, müssen wir vielleicht ab und zu mal schauen, welche Wirkungen und Auswirkungen haben meine Handlungen auf andere? Wenn ich schaue, Thay mit seiner Praxis hat über 200 Mönche zurzeit in Plum Village und so viele in den USA und in Vietnam und so viele, tausend und tausend von Menschen, die zu ihm kommen. Das ist eine Sache und er hat nur für sich praktiziert und ist da mal geklärt. Und andere Menschen kaufen eigentlich auch nur Brötchen oder machen nur dieses oder machen nur jenes. Manche mit ihren Kindern denken auch, das macht nichts. Das Kind wird groß werden und ich kann das nur mal schlagen, dann passiert nichts. Ich bin jetzt nervös, ich bin dieses oder jenes. Es gibt viele kleine Handlungen und Thay sagt immer, schau dir deine das, was aus den Handlungen folgt, die Wirkung der Handlungen. Ja, das ist das, was wir eben das Karma nennen. Ich will das Wort nicht benutzen, weil bei Karma immer so viel seltsame Vorstellungen kommen. Aber unser Karma ist das, was uns belebt. Nicht, dass da so ein gutes oder schlechtes Teil erklärt ist immer, ich begehe eine gute Handlung, dann eine schlechte, dann wieder eine gute, dann eine mittlere, neutrale. Es geht, unsere Handlungen gehen so und so, aber sie strahlen aus in alle verschiedenen Richtungen. Und deshalb sollten wir uns dessen bewusst sein, was wir tun. Ich will da gar nicht von Schuld sprechen, aber von Mitverantwortung.